SWR 2 Tandem
mit Bernd Lechler. Hallo. Rund 15% aller Deutschen leiden im Lauf ihres Lebens mindestens einmal an einer Angststörung. Also immerhin ungefähr jeder und jede siebte. Das können Panikattacken sein, Angst vor unbekannten Situationen, Versagensängste und sehr häufig auch die Angst vor Krankheiten. Und dass solche Hypochonder wirklich leiden, nämlich an der Angst, schwer zu erkranken, das können viele nicht verstehen. Darüber wollen wir mit Ihnen sprechen heute in SWR 2 Tandem. Wie kann man Krankheitsängste überwinden? Wovor haben Sie vielleicht Angst? Was hilft Ihnen oder hat Ihnen geholfen, damit umzugehen? Rufen Sie an. Die Nummer ist 07221 2000, oder schreiben Sie eine Mail an tandem@swr.de und erzählen Sie uns. Oder fragen Sie unseren Studiogast. Das ist Dr. Severin Hennemann von der Abteilung für klinische Psychologie der Universität Mainz. Er ist als psychologischer Psychotherapeut spezialisiert auf die Behandlung von schweren Krankheitsängsten und anderen Angststörungen. Hallo, Herr Dr. Hennemann.
Hallo, guten Abend.
Seit diesem Frühjahr leben wir unter den Bedingungen einer weltweiten Pandemie, ausgelöst von einem Virus, das unsichtbar ist und teils sehr unspezifische Symptome auslöst. Breiten sich mit Corona auch hypochondrische Beschwerden aus?
Wir haben hierzu verschiedene Studien durchgeführt, auch zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb der Pandemie, und sehen tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Krankheitsängsten und Corona-bedingten Ängsten und auch noch anderen Stresserlebensfaktoren.
Wie sieht es aus, dieser Zusammenhang, oder was passiert da konkret bei einem?
Also Personen, die bereits eine erhöhte Krankheitsangst aufweisen, zeigen auch eine Verstärkung dieser Krankheitsängste durch Corona. Also Corona funktioniert wie eine Art Brennglas, verstärkt vorhandene Belastungen und führt eben auch möglicherweise zu neuen Belastungen. Wir sehen aber auch, dass der Zusammenhang von Krankheitsängsten und zum Beispiel Ansteckungsängsten, Ängste bezogen auf die möglichen Folgen einer Covid-19-Erkrankung im Verlauf des letzten Lockdowns, der bisherigen Pandemieentwicklung, auch etwas weniger werden. Also vermutlich gibt es eine initiale Verstärkung und dann einen gewissen Gewöhnungseffekt auch in der Pandemie.
Wie kann man Krankheitsängste überwinden? Das ist unser Thema heute, bei dem Sie mitreden können. Die Nummer ist 07221 2000. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns an tandem@swr.de. Leiden Sie unter Ängsten? Wenn ja, wie gehen Sie damit um? Oder kennen Sie jemand, für den Sie gern Rat einholen möchten? 07221 2000. Unser Studiogast ist Dr. Severin Hennemann von der Abteilung für klinische Psychologie der Universität Mainz. Vielleicht zuerst eine Begriffsbestimmung, Herr Hennemann. Was ist Hypochondrie?
Ja, da können wir ganz weit zurückreisen in die Antike. Da wurde der Begriff Hypochondrie geprägt und überraschenderweise bezeichnet das eine anatomische Region. Also man könnte es übersetzen mit am Unterleib leidend. In der Antike hat man Gemütserkrankungen sehr stark auf Körperregionen zurückgeführt, allem voran den Unterleib. Man hat da auch von einer Milzsucht gesprochen. Das erscheint angesichts dessen, was Hypochondrie oder die hypochondrische Störung eigentlich ausmacht, wirklich sehr weit entfernt. Auch heute würde man als Hypochondrikum immer noch in Anatomiebüchern eine korrekte Lagebezeichnung finden. Aber wir wissen natürlich heute, dass es sich hierbei nicht um eine Angst handelt, die in der Milz oder anderen Organen sitzt, sondern dass das kennzeichnende Merkmal eine Krankheitsangst ist, die entlang eines Kontinuums am besten abgebildet werden kann. Es gibt also leichte Krankheitsängste und es gibt sehr schwere Krankheitsängste.
Und kann man die Grenze denn scharf ziehen, ab wo man wirklich von einer Krankheit sprechen kann? Ich meine, dass man sich mal Sorgen macht wegen irgendwelcher Symptome, die sich dann als harmlos rausstellen oder einfach wieder verschwinden, das erlebt ja wahrscheinlich fast jeder mal.
Ja, also subklinische Krankheitsängste sind durchaus verbreitet. Also so verschiedene Studien dazu kommen dann zu einem Schluss, dass ungefähr 6% der Allgemeinbevölkerung schon erhöhte Krankheitsängste aufweist. Und tatsächlich eine Krankheitsangststörung hat eine Prävalenz, also Verbreitungsrate von unter 1%. Die ist also nicht so häufig. Und Hauptmerkmale sind eben die andauernde Überzeugung oder Angst, an einer oder mehrerer schwerer Krankheiten zu leiden, die andauernd, also mindestens 6 Monate vorliegt, durch ärztliche Rückversicherung nicht weniger wird und die auch einen erheblichen Leiden und Beeinträchtigung im Alltag verursacht.
Können Sie uns ein Beispiel schildern oder zwei aus Ihrer Praxis? Womit kommt jemand zu Ihnen?
Beispielsweise eine Patientin, Anfang 30, die berichtete, dass sie schon als Jugendliche, als Kind auch Ängste hatte, schwer erkrankt zu sein, die insbesondere ausgelöst wurden oder in den Vordergrund getreten sind durch ihre Schwangerschaft. Und die berichtete, dass sie im Alltag ganz viele Dinge vermeidet, aufgrund dieser Angst zu tun, und dadurch sehr stark belastet ist und dass dieses Thema wie eine Art lauernden Charakter hat, dem sie kaum noch ausweichen kann. Und das war für sie der Grund, dann auch eine Therapie aufzusuchen. Wir wissen aber auch, dass Menschen sehr lange oft leiden, bis sie eine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Bei Krankheitsängsten gibt es Studien, die sagen, dass das ungefähr 10 Jahre dauert, bis Patienten auch sich psychotherapeutisch behandeln lassen.
Gibt es Krankheiten, vor denen wir uns tendenziell besonders fürchten oder besonders gern sozusagen?
Ja, ich glaube, da kann jeder für sich mal auch so schauen, was würde bei ihm am meisten Angst auslösen, welche Schlagworte vielleicht auch durch Erfahrungen im Umfeld. Wir sehen von unseren Patientinnen und Patienten, dass tatsächlich Krebserkrankungen am häufigsten mit Ängsten verbunden sind, aber auch andere potenziell tödliche Erkrankungen wie zum Beispiel ALS.
Erwischt es eher Ältere oder Jüngere, eher Frauen oder Männer, oder ist es gleich verteilt?
Hier ist die Studienlage tatsächlich sehr gemischt. Also wie bei den meisten Angststörungen scheint es so, dass es mehr Frauen zu geben scheint, die Ängste oder Angststörungen aufweisen. Das trifft auch auf die Krankheitsangststörung zu. Was das Alter angeht, finden Studien so einen Erkrankungsbeginn, wir nennen das Inzidenz, im Abschnitt so von 20 bis 30 Lebensjahren. Aber es gibt wieder andere Studien, die sagen, die Prävalenz ist in einem mittleren Altersbereich hoch. Was wir aus diesen Studien eher finden, dass ein höheres Lebensalter, also Senioren, nicht unbedingt eine höhere Rate an Krankheitsängsten aufweisen, obwohl sie vielleicht auch altersbedingt verstärkt mit körperlichen Erkrankungen konfrontiert sind.
Mhm. Aber offenbar in Ihrem Alter das eher akzeptieren. Ich sage es nochmal für die HörerInnen von SWR 2 Tandem. Sie können anrufen, wenn Sie auch eine Erfahrung beisteuern oder unseren Studiogast Dr. Hennemann was fragen wollen. 07221 2000 oder auch eine Mail an tandem@swr.de. Weiß man denn, woher zum Beispiel die Veranlagung kommt, dass jemand sehr in sich reinhorcht und schon bei kleinen Symptomen große Angst kriegt?
Also wir gehen in der kognitiven Verhaltenstherapie, das ist eine der Richtlinienverfahren in Deutschland, mit denen psychotherapeutisch behandelt werden kann, in der Regel von einem multifaktoriellen Modell aus, bei dem sowohl biologische Aspekte eine Rolle spielen, aber auch Erfahrungen, die sogenannte Lerngeschichte einer Person und ja auch verschiedene äußere soziale Einflüsse. Und tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass dieses Merkmal in sich reinhorchen, eher auch Körperempfindungen zu spüren, in vielen Situationen Missempfindungen zu spüren, dass einem ja so unangenehme Körpererfahrungen durchaus auch mit der Entwicklung von Krankheitsängsten verbunden ist, als eines von verschiedenen Merkmalen.
Sie haben zwei Sachen gerade gesagt, die könnten wir vielleicht mit einem Beispiel übersetzen. Was ist ein biologischer Faktor und was sind die Erfahrungen, die das bewirken können oder anschieben?
Also ein biologischer Faktor reicht von einer genetischen Disposition, wo allerdings nach vielen Jahren oder Jahrzehnten Forschung der Erkenntnisraum der genetischen Forschung durchaus eingeschränkt ist. Es gibt Erkrankungen bzw. psychische Störungen mit einem höheren Anteil Und bei Ängsten ist dieser Anteil durchaus geringer. Andere biologische Faktoren könnten zum Beispiel sein eine erhöhte Angstsensibilität, die sich auch zeigt in einer schnelleren Stressreaktion einer Person auf potenziell angstauslösende, verunsichernde Situationen.
Und die Erfahrungen sind wahrscheinlich, was einem die Eltern beigebracht haben oder auch, dass man eine Krankheit hatte, eine schwere.
Ja, genau. Also ein ganz wesentlicher Prädiktor ist das Erleben von eigenen oder fremden Krankheitserfahrungen beziehungsweise Behandlungserfahrungen. Also wir haben ganz oft Patientinnen und Patienten, die berichten, dass sie in ihrem Leben eine Erkrankung hatten, die Ängste in den Vordergrund gebracht hat oder im Umfeld die Erkrankung oder den Tod eines Angehörigen miterlebt haben.
Und gibt es sonst akute Auslöser, also nicht eine Veranlagung, sondern dass man vielleicht in einer Lebenssituation unglücklich ist oder was verdrängt und das dann so ins Somatische geht?
Also vielleicht ist am besten die Vorstellung so an der Stelle eines Fasses. Also ein Fass, das ein gewisses Füllungsvermögen hat und ein Fass hat einen Boden und wir sprechen in der Psychologie von dem sogenannten Vulnerabilitätsstressmodell. Die Vulnerabilität, also die Empfindsamkeit, Verletzlichkeit, die wir mitbringen sozusagen, die sich im Laufe unseres Lebens ansammelt, die prägt, wie hoch oder niedrig unser Fassungsvermögen ist. Und das, was dann oben in das Fass reinkommt, das sind tatsächlich Stressauslöser, Lebensereignisse oder auch Lebensphasen. Dazu können negative Ereignisse genauso wie positive Ereignisse zählen. Also ein Umzug, eine Heirat, eine Familiengründung, weil sie eben unser Leben möglicherweise verändern, durcheinander bringen.
Aber wenn ich mir dann vorstelle, was in diesem Fass drunter alles drin ist, das Sie beschreiben, dann ist die Angst ja vielleicht mein Freund, so der Alarm, der sagt, du musst dich damit passan auseinandersetzen.
Also wir können Angst biologisch durchaus als etwas sehr Sinnvolles betrachten. Wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir uns in sehr viele, sehr riskante Situationen begeben. Angst ist ein natürlicher Anpassungsmechanismus, der Energie bereitstellt, in einer Gefahrensituation zu reagieren. Wir sprechen hier von den drei F, Fight, Flight or Freeze. Das klassische Beispiel ist der Urzeitmensch, der einem Säbelzahntiger begegnet, ganz plötzlich, als er zwei Farnwedel aufschiebt und erstarrt. Und was passiert in diesem Moment? Unser Herz schlägt schneller, vielleicht wird uns übel, wir merken eine Anspannung in den Muskeln, also eine sehr starke, schnelle, automatisierte Reaktion, die uns vorbereiten soll, entweder zu kämpfen, Fight, zu fliehen, Flight, oder, das ist bei einigen Tieren im Tierreich auch vorhanden, Freeze, also so eine Art Todstellreflex.
Jeder und jede siebte Deutsche macht mindestens einmal im Leben eine Angststörung durch und hat nicht zuletzt Angst vor Krankheiten, Hypochondrie. Woher das kommt und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir mit unserem Studiogast Severin Hennemann, Psychologe von der Uni Mainz. Und gern auch mit Ihnen. Die Nummer von SWR 2 Tandem ist 07221 2000. Die hat die Frau Schermuli in Groß-Aspach gewählt. Guten Abend.
Guten Abend. Ich habe mich an lang zurückliegende Ängste erinnert beim Hören Ihrer Sendung. Mhm. In meiner Familie, und zwar mütterlicherseits und väterlicherseits, gab es, als ich jung war, sehr viele Krebserkrankungen. Meine Mutter ist an Leberkrebs gestorben, ein Onkel an Lungenkrebs, zwei Vettern an Gehirntumoren, einer an Kehlkopfkrebs, das war ein angeheirateter Vetter. Und ich habe im Laufe von Jahrzehnten Krankheiten ausgebildet, die in Form von Zysten eigentlich an allen Stellen, an denen meine Verwandten an Krebs erkrankt sind, ausgebildet. Also ich hatte plötzlich während eines Vortrages fasse ich mich an den Hals und denke, um Gottes Willen, was ist da? Da ist eine Erhebung. Und ich hatte tatsächlich da eine Zyste, befürchtete aber natürlich, dass es Krebs sei.
Dr. Hennemann, ist Ihnen das Phänomen bekannt und würden Sie sagen, ja klar, das ist ein Zusammenhang?
Ja, danke für die Frage, Frau Schermuli, oder die Schilderung. Erstmal stellt man natürlich fest, dass Sie da wirklich auch einige Einschläge und schwere Erkrankungen in Ihrem Umfeld hatten. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass diese Erlebnisse auch den Fokus auf eigene Körperregionen lenken und wir vielleicht denen mehr Aufmerksamkeit schenken, das auch ein Stück weit überprüfen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es natürlich auch einfach schreckliche Zufälle geben kann. Also dass Menschen, die Krankheitsängste haben, auch die befürchtete Krankheit tatsächlich bekommen können. Und umgekehrt, Menschen, die sehr sorglos durchs Leben gehen, natürlich auch diese Erkrankung bekommen.
Aber Sie sagen, das ist ein Zufall. Also man wird nicht krank von der Angst vor Krankheit.
Krank im Sinne, dass tatsächlich auch sich dadurch eine Krebserkrankung manifestieren kann, dafür gibt es jetzt keine Evidenz, dass Angst natürlich auch Auswirkungen hat auf den Körper und auch zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands führen kann. Das ist durchaus so, weil einfach Körper und Psyche gar nicht voneinander wirklich getrennt werden können.
Wie haben Sie das denn dann interpretiert, Frau Schermuli, und wie sind Sie damit umgegangen?
Also ich bin mittlerweile 78 Jahre und habe keinen Krebs bis jetzt gehabt. Die Ängste stiegen auf, besonders in Zeiten, in denen ich mich auf mich konzentrieren konnte. Das heißt, als ich Ferien hatte. Dann irgendwo hat es gezuckt und dann bin ich zum nächsten Arzt gerast. Und ich denke, geholfen hat mir dann, allerdings über einen langen Zeitraum erst kam das, ein junger Arzt, der mich bei der Hand fasste, als ich zu ihm kam und meine Befürchtung aussprach, ich könnte vielleicht Gebärmutterkrebs haben. Der sagt, es wurden übrigens wieder Zysten festgestellt. Der sagte, also wissen Sie, wenn Sie so weitermachen, bekommen Sie es tatsächlich.
Sehr beruhigend.
Ja, und dann habe ich, denke ich, rationalisiert und über einen langen Zeitraum, in dem ich noch mindestens zwei solche Dinge erlebt habe, habe ich die Angst verloren.
Ah, also er hat Ihnen nicht noch mehr Angst gemacht dadurch,
nein,
sondern Sie wirklich dazu gebracht, da eine Distanz hinzukriegen. Mhm. Frau Schermuli, ich danke Ihnen für die Geschichte und jetzt sind Sie frei davon.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja. Alles Gute Ihnen. Einen schönen Abend noch.
Ja. Wiedersehen.
Danke gleich.
Der Arzt, der die Frau Schermuli bei der Hand genommen hat, Dr. Hennemann, den braucht man vielleicht. Ist es, ab welchem Punkt ist es sinnvoll, dass man zum Arzt geht oder einen Therapeuten sucht?
Also wenn Sie merken, dass Ängste in Ihrem Leben eine viel größere Rolle spielen, als Sie das eigentlich möchten, dass Sie nicht nur Ihr Denken, Fühlen, Erleben, sondern auch Ihr Verhalten steuern, dass sie ihnen bestimmte Alltagsaktivitäten versperren.
Was ist das zum Beispiel?
Also bei Krankheitsängsten berichten Patienten, dass sie gar nicht mehr unbedarft Fernsehen schauen können, weil beim Umschalten irgendwo ein Bericht über Krebs oder eine andere Erkrankung kommen könnte. Den Todesanzeigenteil der Zeitung überspringen, Krankenhäuser, Arztbesuche vielleicht auch meiden oder eher verstärkt aufsuchen. Und wenn Sie vielleicht Symptome an sich bemerken, ich habe Kopfschmerzen oder irgendwo ist was ungewöhnlich, ins Internet gehen und recherchieren, das ist sicherlich in unserer Zeit ein großer Faktor, der auch Krankheitsängste, Krankheitssorgen verstärkt. Wir nennen das Cyberchondrie.
Und also lieber zum Arzt als ins Netz gehen, sagen Sie. Wenn der Patient oder die Patientin zu Ihnen kommt, wie nähern Sie sich dem Fall? Wie gehen Sie daran?
Also wir würden natürlich erstmal nicht nur verstehen wollen, was sind die Symptome, die mit den Ängsten einhergehen, sondern auch, was ist die Geschichte, was könnten mögliche auslösende, verstärkende Bedingungen sein. Und wir sehen, dass Krankheitsängste natürlich nicht nur innerhalb dieser Diagnose der hypochondrischen Störung auftreten, sondern ein Merkmal sind, was auch bei anderen Störungen auftreten kann. Es gilt, das also von anderen Angststörungen, wie zum Beispiel der Panikstörung, abzugrenzen.
Wenn man andere Ängste oder auch Phobien hat, dann kann man einen Patienten ja auch mit dem Auslöser seiner Angst konfrontieren. Bei einer Angst, bei einer Krankheitsangst geht es nicht.
Doch, das geht. Das geht sogar sehr gut und ist insgesamt eines der am besten untersuchtesten und effektivsten Behandlungsmethoden. Das nennt sich Konfrontation. Und Konfrontation kann auf verschiedene Weise passieren. Entweder indem wir uns mit einem realen Objekt konfrontieren, also die Spinne, vor der ich Angst habe. Mhm. Und bei Krankheitsängsten ist es vielmehr ein gedankliches Szenario, was wir entwerfen. Nämlich die Konfrontation, diese Diagnose, diese tödliche Diagnose tatsächlich auch zu haben. In einer imaginierten, vorgestellten Situation sich da sehr gut hineinzuversetzen, wie das wäre. Und diese Angst, die man eigentlich immer versucht zu vermeiden, diese Gewissheit auch tatsächlich einmal zu erleben. Und auf der anderen Seite auch solche Situationen, die vermieden werden, bewusst aufzusuchen. Also zum Beispiel bewusst eine Fernsehserie zu schauen, in der es um eine Krebserkrankung geht beispielsweise.
Steht dann, also das ist jetzt so die sehr pragmatische, wahrscheinlich verhaltenstherapeutische Methode, steht die Krankheit, vor der man sich fürchtet, nicht in der oft auch für ganz was anderes, dem es dann auf den Grund zu gehen gilt?
Das erinnert so ein Stück weit an einen eher historischen Ansatz, Verständnis, dass seelische Beschwerden oder dass körperliche Beschwerden eigentlich Ausdruck eines inneren Konfliktes sind. Eines Konfliktes, der vielleicht sogar weit zurückliegt, der verdrängt wird, der schwer wäre auszuhalten und stattdessen Symptome auf die Bühne treten, die dann ja bewältigt werden. Das ist tatsächlich ein Verständnis, ein Störungsverständnis, das eher aus anderen Therapierichtungen, also tiefenpsychologisch orientierten Therapierichtungen kommt. Und da merkt man so ein Stück weit, dass es verschiedene Erklärungsansätze eben gibt innerhalb der Psychotherapie für diese Phänomene.
Dieser Begriff Hypochonder, der ist ja für viele negativ belegt. Es ist halt dann ein eingebildeter Kranker, dem fehlt eigentlich gar nichts. Wie verhält man sich als einer, der das erlebt, bei einem Partner oder in der Familie? Wie hilft man am besten?
Also ich versuche in der Therapie den Begriff Hypochondrie möglichst zu vermeiden. Das ist nun mal das, was in unseren Diagnosesystemen steht. Aber viel passender ist der Begriff der Krankheitsangststörung. Und wenn ich mit Patienten arbeite, dann merke ich, unabhängig davon, was die Angst ist, dass die Angst ganz arg ist, dass die Angst große Not verursachen kann. Jemand, der gar keine Angst vor Spinnen hat, der würde vielleicht auch sagen, ach, das ist doch nicht schlimm, das ist doch nur eine ganz kleine Spinne. Aber für eine Person, die ganz starke Ängste in dieser Situation hat, bedeutet das alles in dieser Situation. Und ich glaube, sich hineinzuversetzen, dass Menschen mit Krankheitsängsten letztlich auch eine Art von Todesangst haben, kann helfen zu verstehen, wie stark auch das Leiden dahinter ist.
Wie kann man Krankheitsängste überwinden? Und was erlebt, wer solche Ängste hat? Wie geht man damit um? Darüber reden wir heute in SWR 2 Tandem. Reden Sie mit, wenn Sie mögen, rufen Sie an. Die Nummer ist 07221 2000 oder mailen an tandem@swr.de. Unser Studiogast ist Dr. Severin Hennemann von der Universität Mainz. Er ist spezialisiert auf die Behandlung von schweren Krankheitsängsten und anderen Angststörungen. Sie sagten vorhin, Herr Hennemann, es sind gar nicht so viele, die dann wirklich im klinischen Sinne so eine schwere Angst haben oder Krankheitsangst. Ich hatte diese Zahl 15% der Bevölkerung. Vielleicht ist da die Schwelle etwas höher angesetzt. Aber kann man da schon von Ängsten als Volkskrankheit sprechen?
Also Angststörungen zählen insgesamt zu den am häufigsten verbreiteten psychischen Störungen neben Depressionen und Abhängigkeitserkrankungen. Und innerhalb der Angststörungen sind die spezifischen Phobien am weitesten verbreitet. Das wäre ein Beispiel Tierphobien, Höhenphobien. Und Volkskrankheit, ich denke, es gibt verschiedene Definitionsmöglichkeiten, wann etwas zu einer Volkskrankheit wird. Wir müssen manchmal, glaube ich, bei dem Begriff aufpassen, dass der uns nicht selbst so ein bisschen erschaudern lässt.
Ja.
Was wir tatsächlich sehen, ist, dass die meisten psychischen Störungen über die Jahre, Jahrzehnte relativ stabil geblieben sind. Wir leben also nicht in einem Zeitalter psychischer Störungen, sondern wir leben in einem Zeitalter, in dem wir vielleicht mehr Behandlungen auch in Anspruch nehmen, was sehr gut ist. Leider aber auch die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen sich nicht verändert oder nicht verbessert hat.
Wir sprachen schon davon, dass bestimmte Symptome oder Bedrohungen zwar zu ernst genommen werden von dem, der darunter leidet, aber man von der Umgebung als eingebildeter Kranker oft nicht so ernst genommen wird. Und Sie sagten auch, dass manche Leute 10 Jahre brauchen, bis sie sich aufraffen, zum Arzt oder zum Therapeuten zu gehen. Das heißt, die Angst wird als Krankheit nicht so ernst genommen, so richtig. Ist das ein Problem?
Für Betroffene ist das ein Problem, dass sie natürlich starkes Schamerleben unter Umständen haben, das auch zu thematisieren, inwieweit sie dadurch im Alltag eingeschränkt sind. Und für Behandler, Behandlerinnen ist es möglicherweise auch ein Problem, diesen schmalen Grat auch in der Versorgung, in Arzt-Patienten-Gesprächen auch mitzugehen zwischen einer gewissen Beruhigung von Ängsten, von Sorgen und gleichzeitig aber auch an der richtigen Stelle dann ein Angebot zu machen, wie das Frau Schermoli vielleicht auch beschrieben hat, der etwas rabiateren Art, aber auch darauf einzugehen, dass vielleicht diese Ängste auch eine gewisse Rolle spielen.
Sie haben gesagt, dass wir nicht in einer besonders angstgeprägten Zeit leben oder dass die Zahlen steigen. Aber trotzdem gibt es natürlich Faktoren in der Gesellschaft oder in der Zeit, die das begünstigen. Wie ist das? Wir leben ja schon in so gesundheitsbewussten Zeiten. Also Sport treiben und im Bioladen einkaufen, Achtsamkeit, sowas. Erhöht das auch die Tendenz zur Angst?
Also es gibt eine entscheidende Sache. Ich hatte eben gesagt, die Prävalenz, die ist relativ gleich geblieben. Wir sehen aber wir nennen das moderne Gesundheitssorgen, zu denen man auch Krankheitsängste zählen kann, tatsächlich auch einen Anstieg, einen gewissen Anstieg. Und eine Erklärungsmöglichkeit könnte das Internet sein oder die Art, wie Informationen auch verfügbar sind, sowohl über Krankheiten, die in Medien eine höhere Präsenz haben, wie auch vermeintliche Gesundheitstipps und Gesundheitsinformationen im Internet. Also diese Hinwendung zu verschiedenen eigenen Möglichkeiten, sich zu therapieren mit Achtsamkeit oder anderen Techniken, die sorgt bestimmt für eine gewisse Sensibilisierung, die auch Krankheitsängste verstärken kann, aber auch eben andere Ängste, ein Einfallstor sicherlich für andere Ängste auch ist.
Ich meine, wenn man im Netz recherchiert, wenn man seine Symptome googelt, dann trägt ja auch zur Angst bei, dass man dann erstmal sieht, was es alles für Krankheiten gibt und das ein Wunder ist, dass man nicht wenigstens eine von denen hat. Haben dann Medizinstudenten auch mehr Ängste, wenn die lernen, was es alles gibt?
Das ist eine interessante Frage. Das kann ich tatsächlich gar nicht genau beantworten. Es liegt so ein Stück weit nahe, dass Personen, die sich damit mehr beschäftigen, entweder ja vielleicht etwas abgestumpfter in Anführungszeichen sind oder auf der anderen Seite eben durch diese konstante Beschäftigung auch mehr Krankheitsängste entwickeln. Ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung meiner Patienten so nicht bestätigen, aber es gibt bestimmt Untersuchungen, die sich damit auch befasst haben, ob es in bestimmten Berufsgruppen, die viel recherchieren, viel mit Krankheiten zu tun haben, auch diese Krankheitsängste mehr gibt.
Merken Sie das als Arzt, dass Ihre Patienten schon recherchiert haben, bevor sie in die Praxis kommen?
Ja, das ist ganz weit verbreitet. Also ich glaube, ungefähr 70% schauen vor Arztbesuchen im Internet entweder zu dem Arzt, zu der Behandlung, zu den Symptomen. Ich würde sagen, das ist eher die Regel als die Ausnahme.
Und ich meine, jetzt kommen ja auch noch die Smartphone-Apps dazu, ne? So Body Index prüfen, Puls messen, Schlaf überwachen. Ja. Was halten Sie von der Entwicklung?
Also ich bin auch aufgrund meiner Forschung in diesem Bereich dem prinzipiell aufgeschlossen und ich glaube, dass die Digitalisierung per se weder schlecht noch rein gut ist, sondern das, was wir draus machen. Also Apps, die Körperfunktionen beispielsweise mit überwachen, sind in vielen Fällen sinnvoll, können aber auch zu einem Werkzeug werden, was Ängste verstärkt. Also wenn Patienten dann beispielsweise sehr häufig, mehrmals pro Tag, bestimmte Parameter testen, wir nennen das Bodychecking, dann wäre das ein Zeitpunkt, wo wir in der Therapie intervenieren würden.
Und was würden Sie sagen, welche Rolle die Medizin selber spielt mit ihren Fortschritten, mit ihren feinen Messmethoden, dass da Dinge zu Krankheiten werden, wo man früher vielleicht gesagt hätte, als Nicht-Patient, wird schon wieder weit vorbeigehen?
Ich sehe es eher so aus der Warte, dass der Anspruch von uns und auch von Patientinnen und Patienten vielleicht an die Medizin steigt, Symptome immer aufzudecken, immer auch eine passende, wenn möglich auch ganz individuelle Therapie parat zu haben. Und das ist vielleicht ein zu hohes Versprechen auch, dass wir manchmal auch an die Medizin knüpfen.
Und umgekehrt, wenn jemand mit einer Krankheitsangst zum Hausarzt geht und er sagt dann, ich habe geguckt, da ist nichts, glaubt der Patient es dann?
Das ist ein wesentliches Merkmal auch von Ängsten, dass diese Rückversicherung durch den Fachmann, die Fachfrau, aber auch durch Angehörige oder auch das Internet oft nur kurzzeitig wirkt. Ich mich also kurzzeitig in Sicherheit wähne und wir dann wie in so einer wellenförmigen Bewegung sehen, dass die Ängste dann wieder zunehmen, dass die Unsicherheit wieder ihre Ritzen sucht, wo sie so in den Alltag wieder reinfindet. Und dann wird diese Interpretation, zum Beispiel die Entwarnung der Ärztin, des Arztes, dann nicht mehr so ganz geglaubt. Oder man vermutet, weil die Symptome vielleicht sich wieder melden, dass das Ganze so nicht sein kann.
SWR 2 Tandem, wir sprechen über Krankheitsängste mit Dr. Severin Hennemann von der Uni Mainz. Das gerade war die norwegische Band Pust, Hugo over Vatten. Mein Norwegisch ist nicht so gut, aber Kopf über Wasser heißt es wohl. Und es handelt davon, dieses Lied, dass wir alle gern erfolgreich tun. Dabei schaffen wir es eben gerade, den Kopf über Wasser zu halten. Aber das verraten wir niemandem. Das ist eine gute Grundlage für eine Angststörung, oder Herr Hennemann?
Ja, also den Kopf über Wasser halten ist sicherlich etwas, was viel mit Ängsten auch dann zu tun hat. Ja.
Und auch, dass man es niemand verrät, dass man nicht drüber spricht.
Mhm. Ja, also ich glaube, das trifft generell auch auf psychische Belastung in vielen Bereichen zu, dass wir uns da nicht trauen, drüber zu sprechen. Und dass es aber viele sehr gute Angebote gibt, an die Personen sich wenden können, auch und gerade jetzt in diesen besonderen Zeiten.
Wie man als Therapeut an Ängste rangehen kann, haben wir schon besprochen. Wie groß sind denn die Erfolgsaussichten solcher Behandlungen?
Also Angststörungen lassen sich wirklich sehr gut behandeln mittels Psychotherapie. Da gibt es verschiedene Kennzahlen, mit denen wir das messen können. Eine dieser Kennzahlen ist die sogenannte Effektstärke, die wir in niedrig, mittel und hoch einteilen können. Und beispielsweise in der Behandlung von Krankheitsängsten, schweren Krankheitsängsten, liegen die Effekte von kognitiver Verhaltenstherapie in diesem Bereich mittlerer bis hoher Effekte. Das ist sehr gut.
Wie lange dauert es denn?
Die in den wissenschaftlichen Studien evaluierten Therapien sind oft kürzer. Kürzer heißt beispielsweise in einem Umfang von 20 Sitzungen.
Und dann gibt der Therapeut seinem Patienten wahrscheinlich auch Hausaufgaben. Kann man üben, angemessen mit seiner Angst oder mit seinen Symptomen und der Angst davor umzugehen?
Ja, die Hausaufgaben sind eigentlich der zentrale Teil einer Therapie. Denn wenn man diese 20 Stunden einmal aufsummiert, dann ist es eine halbe Arbeitswoche, die man mit seiner Therapeutin, seinem Therapeuten verbringt. Und die eigentliche Therapie findet darüber hinaus statt. Es geht also von Beginn an der Therapie darum, den Transfer, die Übertragung in den Alltag auf die konkreten Situationen zu fördern. Das fängt an, damit erstmal genau zu beobachten, wann, wie und wodurch werden Ängste ausgelöst. Dann geht es in der Angstbewältigung dabei darum, auch den Einfluss von Stress zu erkennen, Stress abzubauen. Das, was Sie zu Beginn schon angesprochen hatten, diese starke Aufmerksamkeitsfokussierung auf den Körper zu lösen, um dann sich mehr und mehr den Ängsten zu stellen, das gemeinsam zu üben, aber auch Patientinnen und Patienten darin anzuleiten, das im Alltag selbst zu tun.
Und so eine Therapie, hat man Aussicht, dass die Kasse das bezahlt?
Ja, also die in Deutschland ist bei einer Angststörung, die bezahlen die Krankenkasse eine Richtlinienpsychotherapie, also sowohl privatversicherte wie auch gesetzlich versicherte Patienten und Patientinnen haben hier die Möglichkeit, Therapie zu machen und die Krankenkasse übernimmt das.
Sind denn eigentlich, also Krankheitsängste oder ich sag so, sind Hypochonder ein relevanter Kostenfaktor für das Gesundheitssystem?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Tatsächlich ist es so, dass Krankheitsängste zu verstärkten Arztbesuchen führen. Wir haben das mal bei unseren Patientinnen und Patienten in der Ambulanz erfragt und da war es so, dass wirklich über 20 Arztbesuche im Schnitt im vergangenen Jahr vor der Therapie angefallen sind. Das ist schon sehr hoch, wenn wir es nicht gerade mit Patienten zu tun haben, die durch chronische körperliche Erkrankungen so viele Arztbesuche auch haben müssen. Von daher, ja, wenn wir das von der Warte aus betrachten, dass Patienten natürlich aus dieser Angst heraus, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, auch zum Arzt gehen.
Jetzt sind wir schon am Ende der Sendung. Vielleicht noch ein Satz. Sind Medikamente auch eine Option?
Nach den Behandlungsleitlinien sind Medikamente für Angststörungen eine Option. Die sogenannten SSRIs, eine sehr gut erforschte und in der Regel auch ganz gut verträgliche Gruppe von Medikamenten, die bei verschiedenen psychischen Störungen eingesetzt werden, kann hier eingesetzt werden. Die Effekte von Psychotherapie sind manchmal nachhaltiger, dadurch, dass Psychotherapie von Anfang an in den Vordergrund stellt, die Hilfe zur Selbsthilfe, dass Patienten auch, wenn sie ihr Medikament, die Therapie nicht mehr nehmen, auf eigene Weise diese Ängste bewältigen können.
Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren. Das war sehr interessant.
Danke gleichfalls.
Das war SWR 2 Tandem mit Severin Hennemann. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und in der Technik saß Alex Kote. Mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.